Vielleicht nur einen Punkt, bevor ich beginne. Der Hans ist ja so ein Fachmann auf dem Gebiet. Und wenn es Menschen gibt, die Not haben in dem Bereich oder wo man nicht weiter weiß, wenn Sucht erkannt wird als solches, der Hans ist Spezialist, der hat Literatur, der hat Erfahrung. Neben der Caroline, auch ihn kann man kontaktieren, Gott sei Dank. Und auch Marian Katz in Villach. Ich beginne heute mit einem Satz, der vielleicht für manchen ganz relevant ist, für andere neu. Jeder Mensch hat seine Geschichte. Jeder Mensch hat einen Lebensfilm, wenn man das so bezeichnen kann. Und das Drehbuch kann befüllt sein mit bedrohlichen, angstbesetzten Inhalten. Aber man kann das Drehbuch umschreiben. Man hat einen wirklichen Regisseur des Lebensfilmes an seiner Seite, wenn man Jesus einlädt, und Regieassistenten. Man kann aus einem Horrorfilm einen Liebesfilm oder auch eine Komödie machen, weil Humor darf im Leben nicht fehlen. Ich bin jetzt im 62. Lebensjahr 1964 in Linz geboren. Das dritte Kind von vier, und meine Eltern, meine Großeltern und wir Kinder haben in einem Drei-Generationen-Haushalt zusammengelebt. Mein Vater war fast Schichtarbeiter und war natürlich vom Alkohol nicht abgeneigt. Meine Mutter war bei vier Kindern verständlicherweise zu dieser Zeit alleinerziehend, und die Großmutter im Haus, verzeiht mir, war ein Tyrann. Und in dieser explosiven Mischung, in dieser toxischen menschlichen Mischung, sind wir Kinder aufgewachsen. Der ältere Bruder ist 6 Jahre älter, meine Schwester 7 Jahre, mein jüngerer Bruder 5 Jahre, und ich war so in der Mitte drinnen. Und ich habe relativ bald lernen dürfen und müssen, um emotional zu überleben, weil so viel Druck da war, ich muss es alleine schaffen. Ich muss alleine das Leben meistern, weil mich versteht und sieht sowieso niemand. Nicht falsch verstehen. Meine Eltern haben das Bestmöglichste gemacht und ich liebe sie. Aber es war einfach Zwang. Nach dem Krieg, Wiederaufbau, was schaffen, die Spannungen mit der Großmutter und, und. Es war einfach Zwang. Und aus dieser Situation, ich war bis zum 6. Lebensjahr ein Zwirnsfohn in der Landschaft zu Dönn, ist dann mein jüngerer Bruder gekommen. Und ab diesem Zeitpunkt hat, glaube ich, meine erste Suchtsituation begonnen. Ich bin überall um mich herum marschiert und habe überall in mich Süßes hineingestopft. Weil wir wissen, wie Zucker wirkt, Stoffwechsel im Gehirn, gibt dann Hype nach oben, du fühlst dich kurzzeitig wohl, dann stürzt da, weil die Insulinproduktion der Bauchspeicheldrüsen in Zucker wieder runtertrat, und so ist das eine Situation auf, ab. Und was war das Endergebnis? Der Horst war binnen 2 Jahren nicht mehr ein Zwirnsfaden, sondern ein Kugelfisch. In dieser Situation, in dieser angespannten, in dieser traurigen für mich, hat natürlich dann mit sechs Jahren die Schule begonnen, und ich war einer von den ganz wenigen Kindern, die dick damals waren in der Schule. Und das hat natürlich was mit mir gemacht. Ihr könnt euch vorstellen, wie man da gehänselt wurde. Und was hat der Horst gemacht? Er hat sich benommen wie ein Berserker in der Schule, war auffällig in die Nähe. Warum war er so? Um abzulenken von seinem Dicksein, um Anerkennung bei seinen Mitschülern zu bekommen, um zum Leidwesen der Lehrer und im Endeffekt zum Leidwesen meiner eigenen Person. Ich bin im Prinzip emotional isoliert gewesen, kann habe ich es recht machen können, und ich denke an diesen Satz, denkt zurück, ich muss Salat schaffen, ich verstehe den nicht. Diese Situation habe ich mit mir alleine herumgetragen. Selbstwert war im Keller, schon als Jugendlicher. Ich verwende immer einen Spruch, ich habe unter dem Teppichbaum Fallschirmspringer können. So gering war mein Selbstwert. Und ich habe mich von einer Schulklasse in die nächste gehandelt, bin halt irgendwie recht und schlecht durchgekommen und habe mich eigentlich nie artikuliert zu Hause, wie es mir wirklich geht. Ich habe das mir zu eigen gemacht, ich muss es eben allein schaffen. In der Hauptschule angekommen, habe ich dann einen Freund kennengelernt, also einen Spezi von Schulkollegen, die haben zu Hause ein unterschwelliges, sehr tiefes Gasthaus betrieben mit schwerste Alkoholiker als Gäste. Und ich habe im Prinzip nichts anderes gesehen, Alkohol ist normal. Ich habe es gesehen bei meinem Vater, da ist getrunken worden, bei seinen Freunden, da ist getrunken worden, meine Mutter hat nie getrunken, Gott sei Dank. Ich habe es gesehen bei meinen Freunden, bei meinem Freund zu Hause im Lokal, Alkohol ist ganz normal, ich kenne nichts anderes. Und mit 12 Jahren haben wir natürlich Zugang zum Nikotin gehabt in dem Gasthaus. Was haben wir da? Erfinderisch und böse Gedanken, wie wir waren und kindlich, haben wir einfach Zigaretten gestohlen und haben das Rauchen angefangen. Und da haben wir genug Zugang gehabt zu Zigaretten und wir haben da mit 12, 13 Jahren schon richtig fest geraucht. Mit 15 habe ich, glaube ich, meinen ersten richtigen Rausch gehabt, auch wieder bei meinen Spezi. Und ja, das war natürlich lustig damals und klasse. Und ich war sehr viel bei meinem Freund, oft in die Ferien oder am Wochenende, den ganzen Tag. Da haben wir am Vormittag den Rausch gehabt und dann war ich bis 19 Uhr bei ihm noch. Dann war ich halbwegs nüchtern und bin natürlich dann heimgekommen, wie wenn nichts gewesen war. Und so hat sich das eingebürgert. Wir haben im Prinzip so ein Rollenspiel gemacht, zwei Seiten. Bei meinem Freund war ich der und zu Hause war ich der angepasste und nicht auffällige Bursche, der im Endeffekt nicht viel geredet hat. Immer diese Anspannungen und Schule und irgendwie habe ich es halt geschafft, ich habe es eh erwähnt, dass ich dann durch die Schule gekommen bin, habe einen Lehrberuf begonnen und ich glaube in der Hauptschule schon, also eher schon in der Volksschule, hat sich eine Depression mit eingeschlichen, eine erotische Depression, die mich immer wieder begleitet hat, jahrelang. Und ich hab gewusst, mit irgendwelchen Substanzen, war mir klar, ich habe es gespürt, schaffe ich eine Erleichterung. Ob es Essen war, ob es Rauchen war, ob es Trinken war. Rauchen bedeutet, ich halte mich wo fest, ich vernöbelt mir die Realität. Beim Alkohol dasselbe, da bin ich dann benöbelt und habe keine Realität mehr, je nach Pegel. Und so bin ich halt dann in einen Lehrberuf eingestiegen und war mehr recht oder schlecht dort als Lehrling tätig, habe mit meinem Freund vom Gasthaus einen schweren Unfall gehabt, mit dem Moped dann mit 17. Da war ich 6 Monate stillgelegt, 2 Monate im Spital, der rechte Fuß komplett kaputt. Der Lehrherr hat mich fallen lassen, ich habe nur minderwertige Arbeit tun müssen, wie ich zurückgekommen bin, habe nichts gelernt. So unter dem Motto, man fällt von einem Schlamassel ins nächste, ist eh schon wurscht. Und mit Gott habe ich damals überhaupt nichts am Hut gehabt, weil ich war so ein Papierkatholik, sage ich immer. Man hat einen Taufschein, geht vielleicht einmal ein Jahr in die Kirche und damit hat es. Wir haben es ja nicht vorgelebt gekriegt. Aber ich habe als Jugendlicher schon immer mich hinterfragt, was macht das Leben für einen Sinn? Warum sind wir da? Wie, was? Ich kenne mich nicht aus. Ich habe ja keine Antworten gekriegt. Und allein muss ich es auch schaffen. Nicht? Jetzt habe ich das in mir getragen und habe nicht gewusst, warum. Und das hat sich dann so fortgesetzt, mein Konsum, ich bin dann in noch schlimmere Kreise gekommen, so Motorrad-Rocker-Gang, wo Cannabis im Spiel war, andere Drogen und Gewalt. Und ich war nie gewalttätig, aber es war meine Familie. Das war so, die verstehen mich. Und natürlich meiner Glanzzeit auf meine Größe, 113 Kilo, das könnt ihr euch vorstellen, was da los war. und die Depression immer stärker, der Konsum immer mehr, damit ich das aushalte, den Schmerz, das Leid in mir selber. Ich verstehe eh keinen, ich muss es allein schaffen. Und mit 23 war der komplette Zusammenbruch. Physisch und psychisch. Schwerste Depressionen, wochenlang, tagtäglich, monatelang, Suizidgedanken. Ich habe nicht mehr gewusst, wie es weitergeht. Habe es aber nicht mehr gesagt, weil man es allein schaffen. Und das ist so hochgekocht, dass ich glaubt habe, ich explodiere. Und irgendwann einmal ist der Zeitpunkt gekommen, da war Jesus schon im Spiel, aber für mich noch nicht ersichtlich, habe ich gesagt zu mir selber, Horst, willst du sterben oder willst du leben? Und auf einmal ist ganz laut geworden, ich will leben. Und was habe ich da? Akkurat habe ich aufgehört, am Tag Alkohol zu trinken, das Nikotin weggelassen und ich habe Entzugserscheinungen gehabt. Ich glaube, die Hölle auf Erden. Ich habe Sachen gesehen, das war so ein Vorstadium vor einem Delirium, die gar nicht relevant waren, aber ich habe das durchgezogen und habe ohne medizinische Versorgung, ohne Arzt einfach einen kalten Entzug gemacht und ich muss sie allein schaffen. Das steht ja nicht. Dass die Depression dadurch im Vollbild erschienen ist, weil ich sie ja nicht mehr korrigieren können habe mit Substanzen, war auch klar, und die Depression ist dann richtig heftig geworden. Aber ich habe so Angst gehabt von der Depression, dass ich mich nicht mehr trinken getraut habe, weil ich glaubt habe, ich mache irgendwas Verrücktes. Ich haue mich wo oben oder egal. Und dann habe ich versucht, langsam zu finden, was gibt es denn da? Die Entzugsphase ist nach 3-4 Wochen eine leicht abgeschwächte Depression mehr geworden. Und was ist das Leben für, was macht für einen Sinn und was hilft mir? Und da ich ja nicht Gott kennengelernt habe, habe ich geglaubt, ich finde Gott in der Esoterik, da, dort, habe alles ausprobiert. Alles hat kurzfristig ein bisschen geholfen und habe mir dann umso mehr eine draufgeklopft. Und die Depression war schier nicht mehr zum Aushalten. Es war so schlimm, ich kann euch das gar nicht erzählen, wer das nicht selber erlebt, der versteht es nicht. Wenn du tagtäglich dutzende Mal an Tod denkst und du hast keine Perspektive mehr, dann wird es so mühsam und so quälend, dass du fast keinen Ausweg mehr findest. Und heute war sie der Gegenspieler, der hat sich amüsiert da hinten noch. Der hat gesagt, jetzt habe ich die bald. Jetzt ist es dann soweit. Und alles ausprobiert, von Bachblüten über. Da konnte ich einen eigenen Gottesdienst machen, über Bachblüten. Und oder über Burnout, das ist ja wurscht, ich konnte nur 10-mal kommen. Im Endeffekt bin ich dann an einem verregneten Novembertag in meiner Stadt, wo ich gelebt habe, in Traun, geregnet es wie trüb, depressiv bin ich damals in die katholische Kirche hineingegangen, habe mich in die erste Reihe gekniet, ich war ganz alleine drin und habe bitterlich geweint und habe gesagt, Gott, wenn es dich gibt, dann hilf mir. Ich kann nicht mehr, es geht nicht mehr. Und ich habe keine Stimme gehört, aber es ist auf einmal neben mir auf der Bank hell geworden, Licht der Welt, warm. Und mir war so, wie wenn mich wer so nimmt und sagt, endlich kann ich was tun, weil du Ja zu mir sagst. Das war der erste Zeitpunkt, wo ich wirklich aufgegeben habe, ich muss Salat schaffen. Ich habe es nicht mehr können. Gott hat nicht so gemacht bei mir. Der Koga Horst braucht einen anderen Weg. Der braucht ein bisschen einen Härtern, dass er es da reinkriegt. Der muss ein paar Rückschritte machen. Ich habe keinen Rückfall gehabt, aber die Depression hat mich fest im Griff noch immer gehabt. Aber ich habe gewusst, da ist was. Im Endeffekt ist Gott gewesen. Und ich habe dann mir Hilfe geholt von medizinischer Fachseite, Therapie. Wir haben aufgearbeitet, wir haben Medikamente verschrieben, also ich habe Medikamente eingenommen, wo ich mich gewehrt habe, aber es hat geholfen. Und vor allem bin ich dann mit Gott gegangen. Und Gott hat mich da langsam herausgeführt, aus dem fast schon Untergang in das Licht. Und ohne Gott würde ich heute, ohne Jesus würde ich heute nicht da stehen und würde nicht so offen reden. Ich habe euch jetzt erst gesagt, ich hätte unter den Teppich beim Fallschirm springen können. Vor 25 Jahren hätte ich mich vielleicht nicht einmal gescheit eingetraut. Und heute hat Gott mich zu dem gemacht, was ich für ihn sein darf. Nicht, was ich bin. Ich darf für ihn dienen, Diakonie machen, den Dienst machen. Und das ist so ein Dienst, den ich gern mache, wo ich Menschen ganz offen erzähle, wie es mir ergangen ist. Und im Endeffekt ist dann der Beginn eines Heilwerdens passiert, wo ich Gott das Leben übergeben habe. Ich habe noch viele Miseren erlebt, noch viele dunkle Täler erlebt. Aber eins ist gewiss, Gott hat mich noch nie ausgelassen. Und wenn ich nur so einen Schwachsinn drin habe, er hat gesagt, komm, komm wieder. Und das ist das Einzige, wo ich sage, das findest du in keiner anderen Religion wie im Christentum, sagen wir es ehrlich. Jesus hat für uns alles getan. Er hat gesagt, es ist vollbracht, wir brauchen nur mehr Ja zu ihm sagen. Ich will jetzt da bei der persönlichen Geschichte einen kleinen Schnitt machen. Wie gesagt, Helmut, ich hätte noch viel zum sagen. Aber ich möchte jetzt zu dem kommen, zum letzten Teil, wo ich ein bisschen Jesus betrachten möchte im Wort. Befreit leben lernen. Das ist ein Slogan, das das Blaue Kreuz vertritt und auserkoren hat. Und ich habe diese drei Wörter, befreit leben lernen, ein bisschen näher betrachtet. Wenn man befreit sich hernimmt, dann kann man davon ausgehen, dass man, wenn man befreit ist, vorher unfrei war, von etwas abhängig. Und gerade wenn das Thema Sucht betrifft, ist das immer zerstörerisch und führt in einen seelischen und körperlichen Abgrund. Das macht uns sicher kaputt. Ich habe euch ja gerade meine Lebensgeschichte erläutert und es hat harmlos begonnen und wäre fast in einer Katastrophe geendet. Als ich damals in der furchtbaren Situation der Depression war, die mich fast aufgefressen hat, war mein letzter Strohhalm, zu Gott zu schreien. Hilf mir! Was hat Gott da? Er hat sie erkenntlich gegeben, aber nicht mit brachial Gewalt, galant, sensibel, einfühlsam, ja fast flüsternd ist er neben mir erschienen. Ich habe ihn gespürt und habe gesagt, komm, ich gehe mit dir. Er hat mein Leben der Hölle ins Paradies verwandelt. Wie gesagt, nicht so. Es hat eine Zeit gedauert. Aber jeder Mensch hat seine eigene Geschwindigkeit, um, dass er alles versteht hat, dass er auch Vertrauen gewinnt, Gott wirklich sein zu lassen. Wenn wir uns zurückerinnern an meinen Satz, ich muss es alleine schaffen, das mich versteht niemand, das hat sich bei mir so eingebrannt, da habe ich viele Rückschritte gemacht, da habe ich manchmal Gott in den Rücken gekehrt, weil mir das alte Muster wieder überholt hat. Aber er hat Geduld mit mir gehabt. Und im Vertrauen zu Gott habe ich das dann kurzfristig und langfristig und nur längerfristig Schritt für Schritt umsetzen können. Das zweite Wort wäre Leben. Leben bedeutet, lebendig zu sein. Es bedeutet, zu handeln, zu tun, aktiv zu sein. Es bedeutet, ein Wesen zu haben. Gott hat uns ein Wesen gegeben. Das bedeutet, wir sind ein Lebewesen, sein gewünschtes Lebewesen. Befreiung und sich dadurch lebendiger fühlen geht meistens Hand in Hand. Manchmal geht es besser, manchmal passieren auch Rückschritte. Aber wichtig ist, dass man den eingeschlagenen Weg fest im Fokus beibehaltet und nach vorne schaut. Einfach aufsteht, wenn man gefallen ist und wieder nach vorne blickt. Man hat sich da ein neues Lebensziel gesetzt, oder? Und trotzdem kann es sein, dass das Leben am falschen Fuß erwischt und du kommst wieder ins Wanken. Aber was hilft denn dann? In Matthäus Kapitel 11, 28 lesen wir: Kommt zu mir, ihr alle, die euch plagt und von euren Lasten fast erdrückt werdet, ich will sie euch abnehmen. Jesus weiß, wie es uns geht und er versteht uns, ja, er kennt uns in- und auswendig. Und wisst ihr was? Er verspricht in Matthäus 28, dass er uns unsere Last abnehmen wird. Nicht vielleicht. Oder schauen wir mal. Oder wenn du dieses oder sonst irgendwas erfüllst, dann werde ich vielleicht eingreifen. Nein, Jesus tut es. Glaubt ihr das, dass er es tut? Falls nicht, dann lernst du besser kennen, denn es gilt auch für dich, für uns alle. Dieses wahrhafte Leben in Jesus kann man lernen. Und da sind wir schon beim dritten Wort unseres Slogans angekommen, lernen. Ganz lernpsychologisch aus dieser Brille heraus wird Lernen als ein Prozess der relativ stabilen Veränderung des Verhaltens, Denkens oder Fühlens aufgrund von Erfahrungen oder neu gewonnenen Einsichten beschrieben. Das ist natürlich eine Beschreibung aus psychologischer Sicht. Wenn ich mir heute mein Leben nur mal durchlaufen lasse, dann würde ich auch sagen, dass mein Joch oft mit sehr schweren Lebenslasten behangen war. Und auch heute ist es oft nicht einfach, den ganzen Alltag zu meistern. Doch, ich wiederhole mich, seit ich Jesus in mein Leben ließ, hat er mich komplett verändert. Das wiederum hat mich demütig und ab und zu sanftmütig gemacht, ab und zu, sage ich. Wie geht es bei mir nicht? Da habe ich noch viel Lernbedarf. Weil mich Jesus genau in schwierigen Zeiten durchtragen hat. Ich lernte ihm zu vertrauen. Ja, mit dieser persönlichen Beziehung zum Herrn und Heiland konnte ich ein befreites Leben lernen. Jesus hat mich frei gemacht und mich befähigt, ihm zu dienen. Und da sind wir auch bei einem ganz wichtigen Satz. Wir haben die Fähigkeiten, ihm zu dienen. Jeder individuell, wie er es kann, in seiner Geschwindigkeit, in seiner Größenordnung, in seinem Bereich. Wir haben alle irgendwo Gaben bekommen. Und ich sage manchmal im Beratungsgespräch, und zwar, wenn ich das Gefühl habe, dass mein Gegenüber auch bereit dafür ist. Also einen wunderbaren Satz, ich habe es heute schon gelesen. Die einzige Abhängigkeit, die wirklich frei macht, ist die Abhängigkeit von Jesus. Dieser Satz ist bei mir Wirklichkeit geworden und er kann für jeden anderen auch die Wirklichkeit werden. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir gerade aussieht. Vielleicht hat dich jetzt alles ein bisschen aufgewühlt. Vielleicht ist für dich etwas in deinem Leben konkreter geworden. Vielleicht sollst du was bereinigen. Oder du hast auch die Entscheidung getroffen, Jesus besser kennenzulernen. Ich kann dich nur ermutigen, dass du seiner Einladung in Matthäus 11, 28 folgst. Ich lese nochmal. Komm zu mir, ihr alle, die euch plagt und von euren Lasten fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Ja? Er wird es abnehmen. Da können wir uns sicher sein. Wenn du nach dem Gottesdienst gern mit mir noch reden möchtest, wenn du Fragen hast oder mit mir beten möchtest, dann komm, ich bleibe noch hier vorne und stehe dir, euch zur Verfügung. Seid mutig und kommt einfach. Und ich möchte zum Abschluss jetzt noch beten. Lieber Herr Jesus, du kannst aus dem kompletten Chaos eine Ordnung machen. Du bist der Sieger, es ist vollbracht. Du hast in der Offenbarung gesagt, du wirst die Tränen abwischen, es wird keine Trauer, keine Angst, keine Krankheit, nichts mehr geben, nur mehr die Liebe mit dir in Verbindung. Angst ist ein schlechter Ratgeber. Das sehen wir die letzten Jahre vermehrt. Und du hast nicht einmal sonst in der Bibel, Herr Jesus, so oft gesagt, fürchtet euch nicht. Und wir brauchen uns nicht fürchten, weil du bist an unserer Seite, du bist der Sieger, du befreist uns aus den furchtbarsten Situationen, aus Sucht und Abhängigkeiten. Und ich bitte, dass du uns berührst, gerade für solche Menschen in der Justiz, in Bereichen der Obdachlosigkeit, im Bereich der Abhängigkeit, dass du uns Geschwister österreichweit, ja weltweit, ein offenes Herz gibst, die Menschen zu sehen, damit wir ihnen vermitteln können, dass auch sie ein befreites Leben lernen können, wenn sie mit dem Regisseur des Liebesfilms den Weg gehen. Das bist du, Herr Jesus. Gib uns Kraft dazu, gib uns Gebet dazu, gib uns Unterstützung jeden Tag aufs Neue, trag du diese Arbeit, berühre die Menschen, die sie jetzt irgendwie vielleicht vorstellen konnten, ja, ich möchte da was tun, was auch immer. Herr, lass nicht los und sag uns, was zum Tun ist. Wir brauchen das. Gerade in Kärnten, Herr, wo die Statistik gegenüber Oberösterreich eigentlich von der Einwohnerzahl ziemlich hoch ist, Herr, du weißt, was da alles los ist. Und das ist die Gründung des Blauen Kreuzes in Österreich, in Kärnten. Und da liegt so viel Arbeit, fällt brach, das gehört gemacht, Herr. Zeig uns das, was zum Tun ist und hilf uns einfach, dass wir hören und sehen, was dein Auftrag an uns ist. Segne das Blaue Kreuz, segne die Arbeit und segne die Menschen, die Hilfe suchen, dass frei werden und befreit leben lernen. In Jesu Namen. Amen.